Einen schönen guten Abend. Mein Name ist Thomas Steininger. Ich begrüße Sie bei Radio Wolf, unserem wöchentlichen Webcast für Bewusstsein und Kultur. Heute aus Kalifornien zugeschaltet ist Frau Susanne Moser. Frau Susanne Moser ist Forscherin unter anderem am Social Science Research Fellow am Wood Institute for Environment an der Stanford University in Kalifornien. Und Frau Moser, Sie sind hier mit in der Leitung.
Vielen Dank, dass Sie mich eingeladen haben.
Herzlichen Dank, dass Sie hier mit dabei sind. Sie haben einen Forschungsschwerpunkt, der eine interessante Kombination ist. Klimawandel und die Entwicklung von menschlichem Bewusstsein und menschlicher Kultur, wenn ich das so formulieren darf. Und Sie bringen das in den Zusammenhang, dass wir Klimawandel eigentlich nur wirklich verstehen, wenn wir verstehen, dass wir zeitgeschichtlich oder erdzeitgeschichtlich in einem neuen Zeitalter leben, nämlich dem Anthropozän. Und mit dem Anthropozän meinen die Forscher, dass erdgeschichtlich etwas passiert ist, was es vorher so nicht gab, nämlich dass der Hauptentwicklungsfaktor der Entwicklung der gesamten Erdentwicklung jetzt von uns Menschen abhängig ist. Und das ist ja, glaube ich, etwas, das man durchaus so sagen darf. Und Sie haben in Ihrer Forschungsarbeit daraus auch die Schlussfolgerung gezogen, dass wir darüber nachdenken müssen, wie wir uns als Menschen und das als Kultur verändern müssen, um mit dieser neuen Realität gerade in Bezug auf den Klimawandel umgehen zu können. Frage, ist das überhaupt einmal richtig auf den Punkt gebracht, was Ihre Arbeit unter anderem ist?
Ja, schon in einer gewissen Hinsicht. Das ist im Moment der Punkt, wo ich gelandet bin. Ich will vielleicht mal damit anfangen, dass ich als Geografin vor vielen Jahren angefangen habe, mit dem Verständnis der Erdgeschichte und dem Klima, also mit der physischen Geografie. Und über die Zeit immer mehr interessiert daran, wie die Menschen mit dieser Umwelt umgehen. Und je länger ich in diesem Bereich gearbeitet habe, umso mehr ging es um das Thema, dass es ja nicht nur eine äußere Veränderung, sondern eine innere Veränderung braucht, um überhaupt zu verstehen und in sich aufzunehmen, um was es geht und auch darauf adäquat zu antworten.
Das finde ich mal spannend, wenn ich hier einhaken darf.
Die Idee, dass Sie, ja.
Wenn ich hier einhaken darf, ich finde das insofern sehr spannend, weil Sie extra auch sagen, dass es eine innere Veränderung braucht, um überhaupt zu verstehen, was hier vor sich geht. Können Sie das ein bisschen erklären, warum braucht es eine innere menschliche Veränderung, um zu verstehen, was mit dem Klimawandel gerade vor sich geht?
Ja, komplizierte Frage und eine tiefgreifende. Also ich sag's mal ganz persönlich für mich. Für mich ist die tägliche Konfrontation mit dem Wissen darum, was sich gerade abspielt auf der Erde und wie das System funktioniert und was auf uns wirklich eine Angst, Einsicht und wenn ich damit umgehen will, allein mit diesem ein Risiko, was wirklich überwältigend ist, das ist schon mal für mich eine Sache, die mit der habe ich mich früher nie beschäftigt. Das ist nicht was ich im täglichen Leben mache. Ne? Das aufzunehmen in mir ist schon mal eine ganz große Sache. Und darüber hinaus dann zu überlegen, ja, was bedeutet es denn, darauf im angemessenen Maße und tiefgreifend zu antworten? Das heißt, dass ich meine Beziehung zur Erde völlig überdenken muss. Wir sind in einer Kultur aufgewachsen, die darüber, ja, die das im gewissen Sinne vorlebt und behauptet, dass wir die Erde kontrollieren, dass wir die wichtigste Art sind, Spezies sind auf dieser Erde und dass wir bestimmen können, in welche Richtung es geht. Und das Umdenken, dass wir von der Erde beeinflusst werden, dass wir von der Erde in ganz großem in ganz großer Weise abhängen. Das in sich aufzunehmen, meines Erachtens, ist nicht nur eine Sache von, ah ja, das ist eine Sache, die habe ich gelesen in einem Artikel und jetzt weiß ich das und jetzt lebe ich danach. Das ist wirklich eine tiefe innere Veränderung.
Das heißt, die tiefe innere Veränderung, die Sie ansprechen, ist primär mal auch sich einzugestehen oder sich darauf einzulassen, wie sehr wir von der Erde abhängig sind, dass wir hier in einem Abhängigkeitsverhältnis mit diesem Globus stehen. Ist das nicht etwas, das wir von vornherein schon immer wissen? Ist das wirklich etwas, was für uns als neue Einsicht momentan notwendig ist?
Also ich würde mal sagen, dass viele Leute das wissen und trotzdem nicht da entsprechend leben. Wenn Sie sich vorstellen, Sie sind von etwas abhängig, Ihr ganzes Leben hängt daran. Also sagen Sie mal, Sie hängen an einem Seil vom Berg runter und auf irgendeinem Abhang und Sie sind völlig davon abhängig, dass jemand da oben das hält oder dass das Seil hält, dann werden Sie wahrscheinlich sich sehr anders verhalten und das Seil da oben hält, nicht noch anschreien und in irgendeiner Weise negativ betiteln, sondern Sie werden sich alles darum tun, dass das Seil hält. Es geht um Ihr eigenes Leben daran. Ne? Und in demselben Sinne leben wir nicht auf der Erde. Wir sind wirklich unbewusst in der Art und Weise, wie wir die Erde behandeln, wie viel Dreck wir in die Atmosphäre, ins Wasser, in die Luft ablassen, wie wir die Artenvielfalt untergraben. Also ich finde das einfach ungeheuer, wenn man sich das mal vorstellt, dass wir davon abhängen, dass unser Leben einfach enden könnte, nur weil wir unbewusst sind.
Das heißt, dass wir uns auch einfach dessen unbewusst sind, dass wir wirklich in unserem Handeln einen globalen Effekt haben. Weil wahrscheinlich ist auch das etwas, was wir als Menschheit einfach menschheitsgeschichtlich erstmal verarbeiten müssen, dass wir in den Handlungen, die wir setzen, nicht nur einen Einfluss auf unsere Familien haben, nicht nur einen Einfluss auf die Region haben, in der wir leben, sondern auf den Globus in einer Art und Weise, der für uns kaum vorstellbar ist. Ich habe gerade letztens eine Information bekommen über das Internet und das hat mich schon auch schockiert, dass es vor Hawaii, nördlich von Hawaii, einen Plastikmüllstrudel gibt. Der hat, so ist das zumindest am Spiegel Online gestanden, die dreifache Größe Deutschlands. Einen Plastikmüllstrudel inmitten vom Pazifik von der dreifachen Größe Deutschlands. Wenn ich mit meinen Zahnpastatuben, mit meinem Plastikmüll hier in Frankfurt umgehe, ist das natürlich nicht etwas, das ich wirklich reflektiere. Ist es diese Art von Interverbundenheit, die Sie hier meinen, die wir uns neu erarbeiten müssen?
Ja, das ist ein gutes Beispiel dessen, wir überhaupt kein Gefühl dafür haben, wie unsere Aktionen und unser Handeln jeden Tag im kleinsten, Zahnpastatuben, im kleinsten Bereich eben eine globale Auswirkung haben. Aber ich denke auch, dass es wirklich eine Sache ist, die wir als Menschen einfach, wie Sie vorhin sagten, Menschheitsgeschichten jemals darüber nachdenken mussten. Ne? Also evolutionär gesehen sind wir aus der Prärie gekommen, wo es darum geht, ob da ein Löwe irgendwo im Gras läuft und wir uns davor schützen müssen oder nicht. Ne? Also sehr direkt vor uns war das Risiko und darauf haben wir beantwortet. Und mit der Evolution oder Entwicklung der technologischen Möglichkeiten und wissenschaftlichen Möglichkeiten, die wir haben und dann das gekoppelt mit Globalisierung, sind unsere Taten jetzt einfach, ja, welche mit globaler Auswirkung. Und ich denke, darin liegt auch ein möglicher Ansatz, nämlich zu wissen, wenn unser Handeln einen globalen Effekt hat, im negativen Sinne, dann kann es eben auch im positiven Sinne eine Auswirkung haben. Also sei es ich will das nicht nur auf das Persönliche beziehen, ganz klar, das geht nicht darum, dass ich mich persönlich verändere und dann verändert sich die Welt, sondern ich habe Einfluss auf meine Familie, auf mein Geschäft, auf meine Kollegen, auf meine Gemeinschaft um mich herum und zusammen mit anderen, die genauso sich verändern, wird es kollektiv zu einem globalen zu einer globalen Auswirkung haben. Jetzt dass wir miteinander gerade telefonieren, ist ein Beispiel. Ich arbeite in den USA überwiegend und war eingeladen in Österreich zu einem Vortrag, wo dann eine Verbindung entstand und jetzt rede ich mit Ihnen hier in Deutschland. Und jetzt besteht die Möglichkeit, 1000 Menschen in Deutschland zu erreichen, ne? Also das sind kleine Beispiele, wie eben unser Einfluss global wirksam werden kann.
Jetzt abgesehen davon, dass wir uns informieren müssen, welche Auswirkungen unsere Handlungen haben, dass wir das einfach auch wahrnehmen müssen und uns der Größe dessen bewusst werden müssen, wie denken Sie, müssen wir mit dieser neuen Situation als Menschen umgehen, um im Anthropozän wirklich unserem Menschsein gerecht werden zu können? Haben Sie da eine Perspektive, wo Sie sagen, da braucht es gewisse Schritte, die wir in unserer Bewusstseinsentwicklung setzen müssen, um dieser neuen Situation gerecht werden zu können?
Also wissen Sie, ich denke, wir sind in den Anfängen einer großen gesellschaftlichen Transformation. Und damit meine ich eine Veränderung im tiefsten Sinne unserer Werte, unserer Weltsicht, unserer Glaubenssätze und so weiter. Und die kommen nicht einfach durch, hier lesen Sie das mal und dann passiert das plötzlich. Das ist sehr selten, dass so die Veränderung stattkommt, sondern Transformation in dem Sinne, wie ich sie gerade beschrieben oder definiert habe, geschieht wirklich, wenn wir zu einem Punkt oder beginnt, wenn wir zu einem Punkt kommen, wo wir realisieren, wir können nicht mehr so weitermachen, wie wir das jemals immer gemacht haben. Und dieser Punkt, dieser Ansatz, das ist ein sehr schwieriger Punkt, denn wir müssen loslassen von dem, was wir immer gemacht haben, wie wir immer gedacht haben, wie wir immer uns verhalten haben. Und wenn wir das machen, dann haben wir nicht gleich einen Ersatz, dann wissen wir nicht gleich, so und alternativ, so müssen sie sich verhandeln oder so müssen wir uns, was weiß ich, jetzt darüber nachdenken, sondern wir lassen los in einem Moment, wo wir nicht wissen, ja, was denn dann? Und dann kommt eine Phase in dieser Transformation, in der wir wirklich uns konfrontieren müssen mit all dem, was zu Ende geht, mit all dem, was wir vorher gemacht haben, was Schaden angerichtet hat in der Welt, sei es in der Natur, sei es im Umgang mit Menschen. Dieses tiefe Nachgraben und Hinterfragen unserer Verhaltensweisen und unseres Nachdenkens, das ist, denke ich, eine sehr schwierige Zeit und das kann individuell und kollektiv passieren. Also sei es in Diskussionen, die wir miteinander haben oder die Politiker haben oder ja in Kirchen, in Gemeinschaften, wo sie wollen. Und kommt es zu dem Punkt, hoffentlich, dass wir lange genug gemacht haben und wir eben auch wirklich zu dem Punkt kommen, alternative Werte tief in uns aufzunehmen, nicht nur anzunehmen, weil das jemand anders hat, sondern weil wir das wirklich tief selber annehmen als die bessere Alternative. Und ich möchte gleich mal dazu sagen, das ist nicht als Alternative zum Handeln. Wir haben nicht Zeit, uns erst alle mal intern zu verändern und dann hinterher haben wir dann noch die Zeit, die notwendigen technologischen oder wirtschaftlichen Veränderungen zu machen. Das muss und wird parallel gehen. Aber im tiefsten Sinne, diese Veränderung der Werte, die unsere Systeme und unsere Gesellschaft leiten, das muss einfach auch passieren, neben all den technologischen Veränderungen und ökonomischen Veränderungen, die wir machen müssen.
Wenn Sie sagen Veränderung der Werte, von welchen Werten zu welchen Werten muss diese Veränderung sein?
Ja, heutzutage, denke ich, leben wir viel aus einem Wertekomplex, will ich mal sagen. Da gibt es keine Grenzen, da geht es nur ums Wachstum, da geht es um das Ich, da geht es statt um das Wir, da geht es um wir sind in Kontrolle, wir sind die Besten, die Wichtigsten von allen Arten, diese Form von oder diese Kategorie von Werten. Mhm. die alle zu einer, ja, zu einem völligen Unnachhaltigkeit des Lebens auf der Erde führt. Und wohin? Ja, eben diese Idee, dass wir eine von vielen wichtigen Arten oder eben genauso wichtig wie andere Arten auf dieser Welt sind, dass es Grenzen gibt, dass es ein Ende gibt, dass es den Tod gibt. Ich glaube, in unserer Gesellschaft leben wir mit einer Vermeidung des Todes und deshalb einer Art von Denken, dass wir immer weitermachen können, als gäbe es kein Morgen. eben Werte, die wir generell assoziieren mit Nachhaltigkeit. Mhm. Ich habe vorhin den Unterschied zwischen ich und wir gemacht. Also ich denke, dass was das beinhaltet, wir bringen das auf ein Wort, ich oder wir. Aber was bedeutet es denn, im Wir, in einem Wir-Bewusstsein, mit einem Wir-Wert zu leben? Dann kann ich eben nicht einfach mehr tun, nur was ich will. Dann geht es nicht darum, dass ich besser bin als vielleicht als weiße Privilegierte in einem multidiversen, multikulturellen Welt. Ne? Das sind all die Dinge, mit denen wir uns konfrontieren müssen. Und das bringt viel Vergangenheit mit sich, mit der wir wirklich uns auseinandersetzen müssen.
Zwei von diesen Wertübergängen, die Sie angesprochen haben, habe ich mir jetzt ganz besonders notiert. Und das eine ist der Übergang von keinen Grenzen, von keinen Grenzen zur Wahrnehmung, dass wir Grenzen haben. Das finde ich spannend, weil die Wahrnehmung, zumindest seit der Moderne, ist ja wirklich, dass wir als Spezies in eine grenzenlose Zukunft gehen und dass wir uns einfach immer neue Räume erschließen. Die Wahrnehmung, dass wir unseren gesamten Lebensraum auf dieser Erde, zumindest solange wir auf dieser Erde sind, hier auf einmal in Grenzen wahrnehmen, ist ja wirklich eine radikale Umstellung zumindest unserer modernen, postmodernen Werte. Also wirklich wahrzunehmen und zu respektieren, dass das Leben ist begrenzt. Ist das etwas, das wir sozusagen in den letzten Jahrhunderten in unserer modernen, postmodernen Zeit hauptsächlich als so Wert geprägt haben, ist das, was Sie hier ansprechen, auch in einer gewissen Weise eine Rückkehr zu Vormodernen und teilweise auch von Werten von Naturgesellschaften, die sich dieser Grenzen ja noch anders bewusst sind, als wir es waren?
Weiß nicht, ob ich das unbedingt als eine Rückkehr zu einer prämodernen Mentalität oder Wertschätzung sehen würde. Gibt's oft so die Gefahr, dass wir das vielleicht idealisieren, was die Prämoderne war. Ich würde mal sagen, ein Bewusstsein materieller Grenzen, Grenzen der Erde, Grenzen der Ressourcen, kann sehr, ja, ohne es wirklich zu weit auszudehnen, ich denke, kann dazu führen, dass wir vielleicht andere Öffnungen finden in unserem Bewusstsein, die viel weitere Räume eröffnen, als wir jetzt im Moment haben. Im Moment sind ja unsere mentalen Grenzen doch sehr auf Konsum und auf materielle Werte beschränkt. Und wenn wir vielleicht einsehen, dass das nicht endlos ist, vielleicht öffnen sich dann Möglichkeiten zu anderen spirituellen oder anderen Werten, die sich einfach öffnen, weil wir es akzeptieren, dass das Materielle eben begrenzt ist. Also die Imagination, die Vorstellungskraft, das Geistige öffnet sich vielleicht sehr viel mehr, als es im Moment offen ist. Mhm. Also ich denke, das ist so ein gutes Beispiel für die Schwierigkeit, die wir haben werden, wenn wir erstmal das loslassen müssen, was wir ja eben Jahrhunderte wann wir geglaubt haben, was für uns natürlich war, in Anführungszeichen, was wir immer geglaubt haben, dass es einfach so ist. Und wenn wir noch nicht wissen, was die Alternative ist, dass diese alternativen Öffnungen und Räume, die werden nicht einfach von heute auf morgen da sein. dann werden wir reinwachsen. Und
jetzt haben Sie, und das fand ich spannend, jetzt haben wir, glaube ich, leider ein, können Sie mich hören?
Ja.
Ja, wir haben manchmal ein bisschen Schwierigkeiten mit der Bandbreite, glaube ich. Aber ich höre Sie meistens gut. Den letzten Halbsatz, glaube ich, habe ich jetzt nicht gehört. Da bin ich schon mit der Frage reingegangen. Wenn ich jetzt die Frage einfach stellen darf. Sie als Wissenschaftlerin haben interessanterweise vorhin davon gesprochen, dass es hier auch darum geht, sagen, jenseits des Mentalen, und Sie haben das auch das Wort spirituell in den Mund genommen, sich in spirituelle Bereiche hier auch hineinzubewegen, die vielleicht notwendig sind für diese Transformation, die wir hier brauchen. Wie kommen Sie, wenn ich Sie so direkt fragen darf, als Wissenschaftlerin auf die Idee, dass es hier vielleicht auch so etwas wie Spiritualität braucht, um dem gerecht zu werden?
Naja, das ist vielleicht davon, dass ich Menschen nicht reduziere auf ihre physische Präsenz oder auf ihr Verhalten als Sozialwissenschaftlerin, sondern dass ich eben die Menschen versuche zu verstehen in ihrem gesamten Wesen, inklusive eben all den Ansätzen, die ihnen tiefe Bedeutung für ihr Leben geben. Also das, manche Leute nennen das Spiritualität, andere Menschen haben nicht oder haben eine Allergie gegen dieses Wort und trotzdem suchen sie in ihrem Leben nach Bedeutung, nach warum tun wir, was wir tun, was macht mein Leben lebenswert. Und das ist für mich eine humanistische Frage, die einfach sehr wichtig ist, um zu verstehen, wie wir uns verhalten und was uns so treibt.
Ja, jetzt unabhängig vom Wort Spiritualität, würde mich einfach interessieren, was Sie damit meinen und warum Sie glauben, dass das wichtig ist, um diesen Schritt zu setzen, den wir als Menschheit setzen müssen.
Also für mich ist Spiritualität eine Sache von, nicht, dass ich das nur sehr oft für mich selber als Definition wirklich darüber nachgedacht habe, aber für mich selber ist Spiritualität eine Sache von einer Beziehung zwischen mir und etwas Größerem. Etwas jenseits meines kleinen Daseins. Und was macht dieses Verhalten oder dieses Verhältnis, sagen wir mal, dieses Verhältnis zwischen mir und dem größeren Ganzen aus? Für mich persönlich ist das nicht gebunden an den Religionen, sondern das sind eben wirklich Fragen, tiefe Fragen, die ich seit, ich weiß nicht, vielen Jahren darüber nachdenke. Warum bin ich hier? Was ist mein Zweck? Was ist wertvoll? Was ist ein wertvoller Grund zu leben? Insbesondere, und das ist auch der Kontext für meine Spiritualität und diese Fragen. Was ist es wert, jetzt zu tun in einer Zeit? Das ist wirklich eine Krisenzeit, nicht nur spirituell, sondern eine Krise der Existenz, die wir auf dieser Erde haben als Menschen. Was ist es wertvoll, da zu tun? Und das treibt mein eigenes Suchen und ich habe viele, viele Gespräche mit anderen und spreche das auch an in meinen Reden und in dem, was ich so schreibe, und ich kriege da sehr viel Resonanz. Die Leute fragen sich diese Frage und das ist eben auch eigentlich ein Zeichen meines Erachtens für eine grundlegende Transformation. Wenn die Leute beginnen, es wird ihnen klar, dass das Alte nicht mehr reicht und sie müssen sich wirklich neu damit auseinandersetzen. Warum? Was ist unser Grund, für dass wir hier sind und wofür?
Jetzt könnte man natürlich auch sagen, gerade aus einer wissenschaftlichen Perspektive gesprochen, was es einfach braucht, ist ein großes systemtheoretisches Verständnis der Zusammenhänge, die wir als Menschen, als Spezies erzeugen. Und wir müssen einfach hier, und Sie haben das ja auch mit angeführt, einfach den Blick aufmachen und sehen, dass wir so interdependent global auf die Welt Einfluss nehmen, weit über das hinaus, was wir geschichtlich gewohnt sind, dass wir hier einfach einen großen systemtheoretischen Blick brauchen. Aber so ein systemtheoretischer Blick, der ist ja noch immer etwas anders als das, was Sie jetzt mit diesem Wort spirituell angesprochen haben. Und ich habe so ein bisschen die Vermutung, als Sie am Anfang des Gesprächs gesagt haben, es braucht auch eine große Transformation und es muss auch eine tiefen Dimension mit ausmachen, dass Sie das hier mit angesprochen haben. Anscheinend, so interpretiere ich Sie, also höre ich Sie zumindest, denken Sie, dass allein eine, ich nenne es mal wissenschaftlich systemtheoretische Antwort nicht reicht. Frage, höre ich Sie hier richtig? Und wenn ja, warum braucht es diese andere Dimension, um hier eine adäquate Antwort zu finden?
Naja, das ist eine spannende Sache. Wenn Sie sich wirklich mal überlegen, was wissen wir denn aus der Systemtheorie darüber, wie sich Systeme grundlegend verändern? Was wir darüber wissen, ist, dass es die tiefsten Veränderungen, die es braucht, um ein System wirklich grundlegend zu verändern, sind die sind Veränderungen der Werte, sind Veränderungen des Weltblicks und ein Bewusstsein, dass jeder Weltblick begrenzt ist. Meiner, Ihrer, jeder. Das sind die tiefsten Einflusspunkte, wenn man so will, auf die Direktion, in dem sich die Richtung, in der sich eben irgendwelche Systeme entwickeln. Also insofern ist Systemtheorie sehr hilfreich, dass sie uns eben einfach darauf hindeutet, wo sind denn die tiefsten Veränderungen. Aber dann die Umsetzung ist nicht in der Systemtheorie. Die Umsetzung ist darin, in diesen Werten, in diesen Welt, im Weltblick und unserem Bewusstsein. Also sprich, das deutet dann zurück auf uns und wir müssen dann eben sehen, wie machen wir das? Das ist eine Diskussion, die in der Wissenschaft schon, ich weiß nicht wie lange, dahergeht, dass wir sagen, wir müssen unsere Werte verändern, wenn wir denn wirklich Nachhaltigkeit, Sustainability wollen. Und dann endet das die Diskussion eben sehr oft. Ne? Dann wird sehr wenig beschrieben, wie denn diese Werteveränderung wirklich einhergeht. Und ich denke, was wir aus tiefen Psychologie und anderen philosophischen Richtungen einfach wissen, geht es einfach um dann um die tiefe Veränderung der Menschen, diese Form von Formation, die ich vorhin beschrieben habe, auf dem individuellen und nach und nach eben auch auf dem kollektiven Level. Und das geht nicht ohne tiefe innere Arbeit. Wir verändern unsere Werte sehr, sehr selten, will ich mal sagen. Wir tun es, wenn wir geboren werden, denn da haben wir noch keine und dann werden die erstmal etabliert. Wir tun es durch exzeptionelle Ereignisse, die in unserem Leben passieren, die uns konfrontieren mit Realitäten, die uns wirklich in Bewusstseinszustände setzen und ansonsten durch tiefenpsychologische Arbeit der Veränderung. Das sind die wichtigsten Einflüsse auf oder die wichtigsten Momente, wie sich unsere Werte wirklich verändern. Und ich denke, das ist eine Sache von Individuen eingebettet in ihren Gruppieren, in ihren sozialen Umfeld. Sehr schwierig, seine Werte zu verändern, wenn niemand um sich herum die Werte verändert. Also ich denke, das ist der Schwerpunkt der Arbeit.
Wenn ich das, was Sie sagen, auf eine einfache Frage runterbrechen darf. Das, was Sie hier mit Wertewandel beschreiben, könnte man ja auch einfach daraufhin verstehen, es ist okay, die ganzen systematischen Zusammenhänge des Klimawandels wirklich zu verstehen, aber all das heißt ja noch lange nicht, dass es mich berührt. Also dass der Klimawandel, dass das, was ich zum Beispiel vorher beschrieben habe mit diesem Plastikmüllstrudel inmitten vom Pazifik nördlich von Hawaii, was wahrscheinlich nicht einmal eines unserer größten Probleme ist, aber dass das etwas ist, das uns existenziell angeht und insofern berührt, ist ja in sich keine wissenschaftliche Frage, sondern eine existenzielle Frage. Und ich höre Sie so, uns auf diese existenzielle Ebene einzulassen, ist das Einzige, was wirklich Veränderung mit sich bringen wird.
Ich denke, dass wir auf diese existenzielle Ebene immer mehr durch die Auswirkungen der Klimaveränderung hingerichtet werden. Also wir sehen das ja jetzt schon jeden Tag in den Nachrichten, wenn wieder irgendwo eine Klimakatastrophe kommt. Und die Klimakatastrophen kommen mehr und mehr häufiger und sie kommen an mehr Orten und sie kommen immer wieder an dieselben Orte. Und irgendwann kommen die Leute einfach zu der Frage, ja, was denn jetzt noch? Also das geht ja nicht. Wir können ja nicht einfach so wieder das Alte weitermachen wie vorher. Das wird aus finanziellen Gründen nicht gehen. Das wird aus physischen Gründen nicht gehen. Mhm. Und das wird uns konfrontieren mit den Grenzen, die wir bisher einfach nicht annehmen. Und es kommt zu dieser tiefgreifende Veränderung, wenn wir konfrontiert werden mit Grenzen. Stellen Sie sich das mal ganz auf einen persönlichen, auf einen kleinen Rahmen vor. Mhm. Wenn Sie konfrontiert werden mit Ihrem Doktor, dass Sie eine tödliche Krankheit haben. Das ist eine Grenze für Sie persönlich. Und an diesem Punkt fangen viele Menschen darüber nachzudenken, was will ich denn jetzt noch machen mit dem, was mir bleibt, mit dem Rest meines Lebens? Wie wichtig ist das? Was ist dann wichtig in dem Moment? Mhm. Und das oftmals verändert das die Prioritäten für die Menschen. Und genau dieser Punkt wird kommen für die Menschheit. Mhm. Und dann werden wir ziemlich spät meines Erachtens. Es ist schade, dass wir es nicht proaktiv machen. Oder die meisten Menschen jedenfalls nicht. Aber zu diesem Zeitpunkt werden wir eben auch kommen zu der Frage kollektiv, was machen wir hier eigentlich als menschliche Art auf dieser Erde, dass wir unser Lebens, ja, Kontext so fundamental und so existenziell verändern, dass wir hier fast nicht mehr leben können.
Jetzt glaube ich, Sie anders verstanden zu haben oder auf einer tieferen Ebene verstanden zu haben, wie ich mich auf Ihre Arbeit im Vorfeld des Gesprächs eingelassen habe. Das Bild, das Sie jetzt gerade gebraucht haben, finde ich nämlich sehr eindringlich. Das Bild, wenn jemand von uns zum Arzt geht und der Arzt zum Beispiel sagt, Sie haben Krebs. Und mich auf diese Art und Weise mit meiner Endlichkeit persönlich konfrontiert. Jetzt einmal vorausgesetzt, dass ich den Arzt höre und das an mich ranlasse, ist das für uns alle, glaube ich, nachvollziehbar. Das wird mein Leben und mein Bezug zum Leben radikal verändern. Sie sagen, die Nachricht des Klimawandels und all dessen, womit wir uns hier konfrontieren müssen, ist eigentlich eine ähnliche Nachricht auf einer kollektiven weltweiten Ebene. Und sobald die Nachricht wirklich ankommt, wird die einen ähnlichen Effekt für uns kulturell haben, als diese persönliche Nachricht, dass wir mit einer tödlichen Krankheit wie mit Krebs konfrontiert sind und einfach hier mit unserer Endlichkeit uns auseinandersetzen müssen. Das betrifft mich nicht auf einer kognitiven Ebene, das betrifft mich auf der Art und Weise, wie ich in der Welt bin. Und wenn ich es richtig verstehe, das, denken Sie, wird auch passieren, wenn wir oder in dem Maße, in dem wir wirklich an uns ranlassen, dass die Klimakatastrophe real ist.
Ja, ich denke, das ist eine gute Zusammenfassung. Vielleicht der bessere Vergleich, eine schwerwiegende Autoimmunkrankheit, denn Klimaveränderungen werden nicht einen klaren Punkt des Todes haben, sagen wir mal, sondern eher wir leben mit Klimaveränderung und werden mit Klimaveränderung leben müssen, mit denen, die wir schon in den Gang gesetzt haben, für die nächsten mehreren hundert und in vielen Bereichen auch über tausende von Jahren. Also sprich, wir müssen uns ständig damit auseinandersetzen und ständig mit den Auswirkungen dieser Klimaveränderung konfrontieren, während wir eben auch uns konfrontieren müssen mit den tiefsten Gründen, warum es denn dazu gekommen ist und wie wir unsere Verhaltensweisen und die darunterliegenden Werte verändern müssen, um es eben grundlegend die Situation zu verändern. Ne? Also es geht nicht eben, ja, jetzt machen wir grüne Technologie oder irgendein, ja, das ist genau wie, was wir dann uns wünschen würden, wenn der Arzt sagt, jetzt Sie haben eine schwere Krankheit und dann jemand, der eben wirklich die Angst plötzlich spürt, sagt, ja, dann machen wir Chemotherapie und dann machen wir, ich weiß nicht was, Operationen und all diese anderen Eingriffe, ja, und hofft, dass es damit weitergeht und vielleicht raucht der Mensch weiter oder verhält sich nach wie vor so wie zuvor. Ne? Das, wir müssen wirklich grundlegend darüber nachdenken, warum ist es dazu gekommen und wie wollen wir das nachhaltig verändern. Und ich denke, das ist eine Einsicht, mit der ich nun seit mehreren Jahren lebe, dass wir eben einfach so konfrontiert werden, dass wir gar nicht anders können, als das tiefer zu hinterfragen. Und ich würde mal sagen, diese Hinterfragung hat angefangen. Die Tatsache, dass wir diese Konversation gerade haben, ist ein Teil dieser gesellschaftlichen Auseinandersetzung mit, was wollen wir hier eigentlich? Wie leben wir eigentlich auf dieser Erde?
Einer der Wertewandel, die Sie angesprochen haben, wie Sie diese verschiedenen Werte aufgezählt haben, hat mich auch besonders angesprochen, weil es vielleicht nicht so direkt offensichtlich ist, was hier der direkte Verbindungspunkt ist, oder vielleicht doch. Nämlich dieser Umschwung, dieser Übergang vom Ich zum Wir. Mhm. Wie kommt es für Sie, dass das so ein wichtiger Wertewandel ist, dass diese Wir-Perspektive für den Klimawandel ausschlaggebend ist?
Naja, das ist das soziale Äquivalent zu dem Verständnis, dass unsere Daten globale Auswirkungen haben. Also was ich damit meine ist, ich bin auf dieser Erde nicht alleine. Ich hänge nicht nur physisch und ökologisch von der Erde ab, sondern ich hänge auch sozial von anderen Menschen ab. Ich beeinflusse andere Menschen und alleine können wir diese Veränderung nicht schaffen. Also es ist sowohl in den tiefsten Gründen für unsere Situation sowie mit dem Umgang der Auswirkungen als auch für die Lösung können wir das nicht durch individuelle Taten oder Eingriffe schaffen. Und wir können auch nicht denken, dass es nur um mich geht. Ich bin nicht nur hier, um meine Haut zu retten von diesen Veränderungen, sondern was ich tue, hat eben Auswirkungen auf andere Menschen, andere Gruppen, andere Gemeinschaften, sowohl in meinem nächsten Bereich als auch eben sehr weit entfernt in anderen Ländern. Wir sind nun einfach sozial, ökonomisch, kulturell, global vernetzt. Und dieses Bewusstsein, dass wir eben wirklich miteinander da drin hängen und miteinander betroffen sind und miteinander das lösen können, das ist für mich eine Veränderung, eine Bewegung in ein wirklich anderes Denken als das, was jetzt prävalent ist, was dominiert im Individualismus. Also ich denke mal, Amerika ist wirklich auch ein super Beispiel für diese Form von egozentrischem Denken hin zu einem ökozentrischen und sozialen Denken. Das ist wirklich Teil dieser tiefgreifenden Veränderungen, die wir machen müssen.
Ich meine, ein Grundwert unserer westlichen Kultur ist auch der starke Drang nach persönlicher Unabhängigkeit. Jetzt gibt es dieses, zumindest im Deutsch sehr hochgestochene Wort der Interdependenz. Und der Übergang, den Sie hier angesprochen haben, ist ja auch einfach ein Wahrnehmen, dass eigentlich diese Unabhängigkeit, also sehr sie in Teilbereichen auch ein wirklich wertvoller Wert ist, aber in der Größendimension, in der wir gerade reden, eigentlich eine völlige Illusion ist. Weil die Wirklichkeit einfach eine interdependente, eine alles von allen abhängende ist. Und das ist eine Sichtweise, da tun wir uns mit unserem Streben nach Unabhängigkeit eigentlich sehr schwer. Weil wir eigentlich permanent nach etwas suchen, wo wir uns davon ablösen können, eben unabhängig sein können. Der Werteübergang, den Sie hier beschreiben, ist ja einfach reinzulassen, dass neben dem Teilbereich, wo Unabhängigkeit auch ein hoher Wert sein kann, eine Wirklichkeit ist, wo wir einfach uns eingestehen müssen, wir sind hier alle gemeinsam in einem Boot. Mit alle meine ich auch nicht nur alle Menschen, sondern den ganzen Globus.
Ich denke, es ist ein gutes Beispiel für die, was ich vorhin erwähnte, diese Frage mal wirklich tief zu hinterfragen, Glaubenssätze und unsere Werte eigentlich, ja, ob die stimmen. Also die Idee, dass wir unabhängig sind, dass wir autonom sind, das wäre doch wert, wirklich zu hinterfragen. Das wirklich mal, setzen Sie sich hin und fragen Sie sich, ob Sie irgendwas heute gedacht haben, irgendwas gesagt haben, welche Sprache Sie benutzt haben, ob Sie was getan haben, was unabhängig war von irgendjemand anders. Das wäre doch mal eine Aufgabe, eine Denkaufgabe. Und es wird einfach die Antwort darauf, dass in Ihrem persönlichen Leben müssen Sie sehen, wo Sie hinkommen. Aber ich denke mal, wir werden sehr schnell dazu kommen, dass wir die meisten Dinge nicht tun können ohne den ganzen Kontext. Was wir denken, was autonom ist, dass ich für mich selber was erreiche, das hängt 100.000 anderen Leuten ab, dass wir es im Endeffekt schaffen, ne? Ich denke, das Wichtigste ist, dass wir, und das ist das Problem mit vielen der Werte, ich habe kein Problem mit Freiheit, ich habe kein Problem mit Individualität, ich habe ein Problem mit Egozentrismus, der dazu führt, dass andere leiden. Das ist die Balance, um die es geht. Und was ich damit meine, mit andere leiden, das ist die Erde, die leidet, das sind andere Spezien, die leiden, das sind andere Menschen, die leiden, weil ich denke, ich mache irgendwas autonom für mich selber. Das ist das Problem. Und ich denke, das ist die Balance, die wir durch diese tiefere Transformation erreichen müssen. Dass wir lernen, dass wir eben tief eingebettet sind und dass wir nicht diese Art von Unabhängigkeit haben von anderen. Das ist meines Erachtens, will ich noch gerade dazu sagen, meines Erachtens auch was sehr Schönes, das zu verstehen auf dem tiefsten Level.
Als letzte Frage, wenn ich die noch dazu stellen darf, weil wir auch schon ziemlich am Ende unserer Sendezeit sind. Viele sagen oder viele reden, wenn wir vom Klimawandel reden, es ist eigentlich 11:55. Sind Sie optimistisch? Und wenn ja, warum?
Ah, das ist so eine schwierige Frage, weil die Frage der Hoffnung oder des Optimismus, das ist, da könnten wir noch mal eine Stunde drüber reden. Mhm. Für mich ist besteht die Hoffnung darin, dass wir uns mit diesem Thema konstruktiv auseinandersetzen und dass wir viele menschliche Eigenschaften und Qualitäten haben, die uns immer wieder, ja, zu unserer höheren Natur, zu unserem höheren, unsere höheren Anspornen. Und das ist das, was ich in Menschen immer wieder sehe. Es gibt genug Gründe, da müssen Sie nur die Zeitung aufmachen, die einem völlig pessimistisch machen könnte. Und ja, die einem die Hoffnung nimmt. Und was vielleicht am schwierigsten für mich ist, dass die Menschen dieses systemische Verständnis, worüber wir vorhin gesprochen haben, nicht haben. Nämlich, dass die Dinge nicht einfach aufhören, wenn wir uns dann endlich Entscheidendes zu verändern, sondern da sind tiefes Momentum eingeschlossen in unsere Systeme. Die werden sich nicht sehr schnell zurückverwandeln zu irgendwas. Und viele Dinge sind einfach endlich und sind unrückgängig zu machen. Aber für mich ist die Hoffnung eben einfach darin, dass wir es irgendwann erkennen. Ich sehe es immer wieder an den Menschen, mit denen ich rede, dass sie tief angesprochen sind von diesen tieferen Fragen, die wir stellen müssen. Und ja, ich denke, wir sind eben auch ein soziales System und wir werden das nicht alleine, sondern wir werden es, wenn das System sich als Ganzes umwandelt. Und es gibt eben einfach sogenannte Tipping Points in Systemen, auch eben in sozialen Systemen. Und es wird sich verändern. Nicht ohne Leiden. Ich habe keine rosige Vorstellung von wegen, wie viel Leiden wir vermeiden können. Das ist leider, der Zug ist, denke ich mal, abgefahren. Aber ich denke, wir können diese Veränderung schaffen. Wir haben es in uns, das zu schaffen. Deshalb arbeite ich jeden Tag. Das ist das, was mich aus dem Bett bringt, dass ich die Leute eben auf diese, dass ich dahin fokussiere, auf das, was möglich ist. Also wir haben es noch nicht versucht. Deshalb denke ich, ist da noch viel Raum zur Veränderung, zur Verbesserung.
Frau Moser, ich hätte noch vieles an Fragen. Und das war sicher auch nur ein kleiner Ansatz, um dieses Gespräch zu führen. Aber herzlichen Dank für Ihre Ausführungen. Auch herzlichen Dank für den für mich sehr entscheidenden Punkt, wo Sie das mit dem Arzt angesprochen haben. Weil wenn ich ein Hoffnungs- Moment aus diesem Gespräch mitnehme, ist es dieses, dass in dem Augenblick, wo diese Nachricht des Arztes ankommt, das kennen wir aus eigener oder aus Erfahrung von Bekannten, Veränderung auf einer ganz anderen Ebene möglich ist. Und ich glaube, das ist auch der Ansatzpunkt, von dem Sie sprechen. Und sich auf das einzulassen, und das ist eben nicht schmerzfrei, ist aber in sich auch zumindest einer der Gründe für Hoffnung. Jetzt egal, wie man das jetzt aufwägt mit all den Gründen, auch hier nicht unbedingt hoffnungsfroh zu sein, aber hier wahrzunehmen, dass wenn die Nachricht ankommt, Veränderung auf einer ganz anderen Ebene möglich ist. Und insofern danke auch, dass Sie sich Zeit für dieses Gespräch genommen haben und einen schönen guten Abend aus Frankfurt.
Vielen Dank.